Römer 13, die Verse 7 bis 10. Mir geht es eigentlich um den Vers 8, aber ich gebe euch ein bisschen Kontext. Also 7 bis 10. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Vers 8 nochmal, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Paulus spricht über Schulden und über Zahlungsverpflichtungen. So, das ist nicht so ein übliches Predigtthema. Die Finanzen sind auch nicht der Schwerpunkt, aber das ist die Grundlage, auf der er sein Argument aufbaut sozusagen. Da, wo du zu einer Zahlung verpflichtet bist, sollst du sie auch leisten. Oder da, wo du etwas dir geliehen hast, sollst du es zurückgeben. Ja, wenn dir jetzt gerade die Bohrmaschine von deinem Nachbarn einfällt, die bei dir irgendwo im Keller liegt, dann kannst du das heute Abend in die Tat umsetzen. Ob es ein Immobiliendarlehen ist, was du regelmäßig bedienst und was du nicht abschließen solltest, wenn du schon vorher weißt, das kann ich dann sowieso nicht bezahlen. Wenn du irgendwo parkst, wo das eine Gebühr kostet, oder wenn es bei euch im Büro eine Kaffeekasse gibt oder so, sollen wir mit fröhlichem Herzen da uns beteiligen. Das war wirklich mal so ein Ding bei mir, dass der Heilige Geist mich da überführt hat, dass ich immer mit diesen Parkautomaten auf Kriegsfuß stand. So, also so, nicht, ich habe gerade kein Kleingeld oder so, das ist dann so ein bisschen Risiko, aber so innerlich, so, ach, jetzt wollen die mich ja schon wieder und so, ne? Sagen, wow, hier werden Parkplätze zur Verfügung gestellt, ein Euro macht mich jetzt auch nicht arm oder zwei oder was es ist. Aber das war so ein Geizding oder so ein Mangeldenken in mir. Und ich sagte, irgendwann habe ich gemerkt, das ist ja komisch, ne, dass ich mich da so dran hochziehe. Also da sollen wir gerne und sogar fröhlich geben. Ja, dann kann das sogar ein Gottesdienst sein, Steuern zu zahlen mit einem fröhlichen Herzen in einer Gesellschaft, die das Gegenteil sieht. Wir sollen das geben, mehr, wo wir verpflichtet sind. Wir sollen nicht schuldig bleiben. Die Bibel sagt nicht, wir dürfen nie Schulden machen. Also Jesus sagt in der Bergpredigt, ja, gib dem, der von dir was ausleihen will. Wenn der sich nichts leihen dürfte, wäre das ja komisch, ne? Aber die Bibel ermahnt uns da immer wieder weise zu sein. Also wenn du Sprüche liest oder an vielen anderen Stellen, keine unüberlegten Schulden, also für einen Urlaub oder so jetzt Kredit aufzunehmen oder um Weihnachtsgeschenke zu kaufen für Leute, die du sowieso nicht magst, dann irgendwie in die Miesen zu gehen, ist keine gute Idee. Ne? Und wenn doch, dann eben die Verpflichtung zurückzuzahlen. Okay, aber es geht eigentlich mir nicht ums Geld, das ist nur so der Schlenker, den der Paulus hier am Anfang auch macht. Er redet dann eigentlich über eine Schuld, die bestehen bleibt, die nicht getilgt wird. Und das ist Vers 8, dass ihr euch untereinander liebt. Diese Schuld bleibt stehen. Nicht im Sinne von, da machst du nie was, die bedienst du nie. Das ist nicht der Sinn des Arguments hier, sondern die wirst du niemals abgezahlt haben. Du kannst nie sagen, okay, damit bin ich fertig, ich schulde niemandem mehr Liebe. Und ich will das ein bisschen erklären, weil Paulus das, glaube ich, ganz, ganz fein hier uns erklärt. Zunächst mal ist das ja vielleicht ein komischer Gedanke, also jemandem Liebe zu schulden oder verpflichtet zu sein, zu lieben. Ist das nicht irgendwie seltsam? Weil Liebe braucht ja Freiheit. Und wenn ich anfange aufzurechnen, dann wird es irgendwie ungesund. Was hat er mir letztes Jahr nochmal geschenkt? Wie viel war das wert? Was muss ich dem jetzt schenken? Das ist ungefähr auf der, ne, manchmal vor Kindergeburtstagen ist das dann bei den Eltern in Stress. Und Jesus hat da klare Worte für dieses Aufrechnen. Er sagt ganz einfach, wenn ihr die liebt, die euch auch lieben, so what? Was ist da Besonderes dran? Das machen die Zöllner auch. Die sind für ihn so die, ja, oder für seine Gesellschaft die ziemlich die unterste Sprosse. Ja, das ist nichts Besonderes. Das ist nicht die Liebe, die von der Jesus redet. Er sagt einfach, ja, die sind nett zu mir, bin ich nett zu denen. Okay, das ist ja nichts Schlimmes dran, aber auch nichts Besonderes. Wem schulden wir was? Und um was für eine Schuld geht es da, wenn wir Liebe schulden? Paulus sagt nicht, wir sollen unseren Bruder, unseren Nächsten, unseren Feind, wie Jesus dann ja auch sagt, lieben, weil die uns zuerst geliebt hätten, weil die unsere Liebe sich irgendwie verdient hätten. Also, dass wir es in diesem Sinne schuldig sind. So, dem musst du eine Karte schreiben zu Weihnachten, der hat so viel für dich getan in diesem Jahr. Ja, dem bist du das schuldig, das ist ja das Mindeste. So, das ist gerade ein Gratis-Tipps übrigens. Aber das ist nicht, wiederum nicht das, was hier gemeint ist. Sondern wieder zurück zu Jesus, er ist glasklar da drin, dass es bei Liebe nie darum geht, was der andere zuerst für mich getan hat. Ihr erinnert euch, viele erinnern sich an die Geschichte vom barmherzigen Samariter, Lukas 10. Ich will da jetzt nicht im Detail reingehen. Die Frage war, mit der es in die Geschichte reingeht, ja, also ich sage, meinen Nächsten lieben, ja, gut und schön, aber wer ist es denn? Also die Frage von diesem Schriftgelehrten ist, wer qualifiziert sich für meine Liebe? Ja, ist das nur meine Familie oder mein Clan oder mein, ja, nur Levi oder Ruben oder was mein Stamm ist in Israel oder mein Volk? Ein Interview mit einem Politiker von einer bestimmten Partei gelesen neulich, der sagt, Nächstenliebe ist grundsätzlich auf Deutschland beschränkt. Das war die Headline, ja, das ist der Vertreter der Christen in dieser Partei. Dies ist die Frage, wer qualifiziert sich für meine Liebe? Und Jesus erzählt dann die berühmte Geschichte von dem Samariter, der, also alle, die, von denen man es eigentlich erwartet, helfen nicht. Und dieser verhasste Ausländer ist dann derjenige, der hilft. Und zum Schluss, das ist die Pointe, die wir manchmal verpassen, zum Schluss fragt Jesus dann wieder zurück, wie er so gerne mit Gegenfragen antwortet, wer, und jetzt nicht, wer war der Nächste für den, der geholfen hat, sondern wer war dem der Nächste, der unter die Räuber gefallen war? Versteht ihr, was passiert? Es ist nicht mehr die Frage, qualifizierst du dich dafür, dass ich dir helfe? Und da, also weil, ja, ich erkenne dich als meinen Nächsten, na gut, dann helfe ich dir. Sondern qualifiziere ich mich als dein Nächster, indem ich dir helfe? Egal, wer du bist, egal, wo du herkommst. Also das ist die Entgrenzung des Liebesgebots, die eben nicht an Voraussetzungen gebunden ist. Seien sie ethnisch oder national oder ans Verhalten der Person gebunden. Aber doch sagt Paulus, wir sind Schuldner. Wir haben da eine Schuld abzutragen. Fragt sich wieder, okay, welche Schuld? Wir können zurückgehen in Römer 1, Vers 14 heißt, sagt Paulus, ich bin ein Schuldner. Da greift er das Motiv auch schon mal auf. Und dann sagt er, ich bin ein Schuldner der Juden und der Nichtjuden. Und es geht dann darum, dass er ihnen das Evangelium predigt. Warum schuldet er ihnen das Evangelium? Logischerweise nicht, weil sie ihnen zuerst das Evangelium gepredigt hätten. Ja, es, glaube ich, liegt auf der Hand, dass das keinen Sinn ergeben würde. Sondern wir sind Schuldner, weil wir geliebt worden sind, bevor wir irgendwen geliebt haben. Und zwar sind wir geliebt worden, bevor wir irgendwen geliebt haben von Gott. Er hat uns seine Liebe geschenkt. Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, Gott beweist seine Liebe zu uns. Ja, das geht eigentlich auch nicht normalerweise. Dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir nichts von ihm wissen wollten, als wir ihn nicht zurückgeliebt haben. Und schon gar nicht zuerst. Wir haben Gottes Liebe für uns erfahren. Ich gehe mal in 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Ab Vers 9 sagt Johannes, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Das ist so ähnlich wie Römer 5, ne? Also Gott beweist seine Liebe dadurch. So, jetzt, was ist diese Liebe? Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und uns gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Also das ist das Besondere bei dieser Liebe, dass wir sie gekriegt haben, von Gott, frei, durch den Tod seines Sohnes. Und dann kommt die Konsequenz in Vers 11, ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Und jetzt sind wir bei der Schuld. Wir schulden Liebe und unsere Schuld besteht gegenüber Gott. Unsere Verpflichtung besteht zunächst mal gegenüber Gott. Er hat uns zuerst geliebt. Er kommt uns entgegen. Er beschenkt uns. Wir stehen bei ihm in der Kreide. Ja? Und jetzt ist die Forderung oder die Aufforderung aber nicht, dass wir das jetzt, diese Schuld jetzt tilgen, indem wir ihn zurücklieben, indem wir noch mehr Lobpreislieder singen, noch mit größerem, noch heißerem Herzen zu ihm kommen, uns ihm noch mehr hingeben. Das sind alles Dinge, die er sich wünscht von uns. Zweifellos. Aber wir können ja seine Liebe niemals zurückzahlen. Sie kommt zu uns als Geschenk der Gnade. Ohne unser uns Zutun. Gnade, für die du bezahlst, ist keine Gnade mehr. Ja, wenn du mich zum Essen einlädst und bezahlst, dann ist das Gnade, dann ist das ein Geschenk. Wenn du mich zum Essen, wenn du das Essen bezahlst, weil ich letztes Mal das Essen bezahlt habe, als wir uns getroffen haben, dann ist es einfach ein praktisches Arrangement. Ja, um dem Kellner zu ersparen, dass er das auseinanderfieseln muss. So, das ist dann keine Großzügigkeit mehr. Das ist, okay, letztes Mal habe ich die Pizza bezahlt, heute bezahlst du. Kann man ja machen. Aber wir lieben Gott nicht, weil, ja, um was zurückzugeben, um da einen Handel draus zu machen, sondern wir zahlen diese Schuld, indem wir sie weitergeben. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Wir schulden Liebe, und zwar, weil wir so geliebt worden sind von Gott, stehen wir in der Schuld, unsere Mitmenschen zu lieben. Nicht, weil sie es verdient haben, oder weil wir von ihnen was bekommen haben, sondern weil wir von Christus so viel bekommen haben, weil er uns so reich beschenkt hat. Ja, mit dieser Liebe. Und diese Liebe von ihm haben wir viel weniger verdient, als unsere Mitmenschen jegliche Liebe verdienen, die wir ihm geben könnten. Und er richtet es so ein, er will es so sehen, dass wir ihm das nicht zurückgeben, sondern dass wir es weitergeben. Dann fließt diese Gnade weiter, versteht ihr? Gott schenkt uns aus freier Gnade seine Liebe. Wenn du jetzt versuchst, Gott für diese Liebe zurückzuzahlen, wenn du versuchst, das aufzuwiegen, was er dir gegeben hat, dann kommst du buchstäblich in Teufels Küche. Dann bist du verloren, wenn du versuchst, das aufzuwiegen, was er dir gegeben hat, da einen Handel draus zu machen, den kannst du nicht bestehen. Du wirst diese Liebe nie voll zurückgeben können. Es ja, leuchtet uns, glaube ich, ein, wenn wir uns da ein bisschen Gedanken machen. Aber was er sehen will, ist, dass wir es nicht zurückzahlen, sondern dass wir es vorwärts zahlen, dass wir es weiterzahlen, dass wir diese unverdiente Gnade weitergeben. Einige kennen vielleicht diesen Film, den gab es vor ein paar Jahren, Pay It Forward, auf Deutsch das Glücksprinzip. Bisschen schnulzig, Kevin Spacey, als der noch zitierfähig war. Aber eine ganz spannende Geschichte. Er ist irgendwie Sozialkundelehrer irgendwo in der Pampa in Amerika, in einer kleinen Stadt. Und er hat ein Projekt für seine Schüler. Und er sagt, denkt euch in diesem Schuljahr eine Sache aus, wie ihr die Welt besser machen könnt. Und tut es. Das ist ja der zweite Teil, fehlt dann ja oft. Ne? Also und setzt es um. So, das ist das Projekt. Und die machen also verschiedene, die einen kümmern sich um streunende Katzen und die anderen sammeln Müll ein und viele schöne Dinge. Und ein Junge hat eine ganz einfache Idee, nämlich pay it forward. Bezahl es weiter. Er sagt, im Prinzip ist es ein Schneeballsystem. Ich finde drei Menschen, denen ich etwas Gutes tun kann. Und zwar muss das etwas sein, was ihnen wirklich hilft und was sie alleine nicht schaffen würden. Also nicht so, ich bringe dir jetzt mal einen Kaffee im Bistro, du könntest auch selber hingehen, das zählt nicht. Ja? Sondern eine echte Not, wo du hilfst, was sie alleine nicht hinkriegen. Und dann sollen die mir das nicht zurückzahlen, wenn es ihnen wieder besser geht, sondern sie sollen sich wieder drei Leute suchen, jeder von denen. Und das weitergeben. Und dann die Idee, da entsteht eine Lawine draus. Von freier Gnade, sage ich jetzt mal theologisch. Im Film wird das anders formuliert. Das gibt dann verschiedene Verwicklungen und manche wollen das dann gar nicht oder ist das unheimlich oder so, aber es passieren dann ganz gravierende Dinge, auch im Leben von diesem Lehrer schlussendlich. Und es geht jetzt nicht um den Film, sondern um dieses Prinzip. Also wir sind beschenkt worden von Gott und wir schenken diese Liebe weiter, nach vorwärts, ja, nicht zurück, sondern vorwärts, an unsere Nächsten, an unsere Feinde, an die Kollegen, die dich nerven, an die Kollegen, die du nervst. Da sind ja auch mal zwei dabei. Ne? Und damit breitet sich Segen aus. Damit breitet sich Freude aus, auch Gnade. Und eine Liebe wird freigesetzt, die ganz handfest ist, die nicht nur nett und schöne Gefühle ist, sondern die also sozusagen Hände und Füße kriegt. So, wie ist das, wenn wir Schulden tilgen, normalerweise? Also man kann sich das ja ausrechnen, so und so viel, was ist hier und so viele Monate Laufzeit, so eine Summe, dann kannst du ausrechnen, was du jeden Monat zu zahlen hast, dann kommen Zinsen noch drauf und schlimmstenfalls Zinseszins, dann wird es ein bisschen komplizierter, aber im Prinzip ist das alles berechenbar. Aber bei diesen Liebesschulden, von denen Paulus spricht, wenn du da anfängst zu tilgen, da sind 100 Euro nicht 100 Euro. Weil wenn du diese Liebe investierst, dann wächst da was. Dann entstehen da neue Blüten und neue Früchte. Und Menschen werden ermutigt, aufgerichtet, freigesetzt, wieder andere zu lieben. Oh, da hat einer mir was Gutes getan. Manche, da gibt es Leute, klar, die nehmen und gehen einfach, fertig. Aber andere fangen an nachzudenken. Moment mal, was ist mir da gerade passiert? Ich bin beschenkt worden. Was mache ich jetzt damit? Und das kann eine Dynamik entfalten, die über dein Schuldenkonto, über deine Investitionen hinausgeht. Und wie ist es dann mit unserem Schuldenkonto? Ist das dann irgendwann getilgt? Ja, sagt Gott, irgendwann prima, fertig, so, jetzt musst du keinen mehr lieben. Ja, wenn ich schon so die Frage stelle, ist schon klar, ne? Was sagt Paulus nochmal? Vers 8, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Also, diese Liebe bleiben wir schuldig. Damit bist du nie fertig. Und ich sage dir noch was weiteres, das wird sogar noch immer schlimmer. Du kommst in diese Schulden immer tiefer rein. Ich habe diese Predigt überschrieben, rein in die Schuldenfalle. Ja, das ist keine Finanzberatungspredigt, bitte. Aber es geht um diese Schuld. Denn wie können wir das eigentlich tun, wovon wir reden? Ich rede von einem Film, wo es letztlich um eine idealistische Idee geht oder ein humanistisches Ideal oder wie auch immer. Aber wie kann ich tatsächlich jemanden lieben? Vor allem jemand, der nicht liebenswert erscheint in meinen Augen. Was immer das wert ist. Ja? Die anderen, das ist ja leicht. Also die, ja, euch alle, das ist ja ganz leicht, ihr seid alle nett und so. Aber die anderen so, ne? Da wird es ja dann schwierig. Und ja, ich sehe, was Jesus für mich getan hat und das motiviert mich und ich sehe sein Vorbild. Aber das Vorbild reicht auch nicht, weil da merke ich nur, wie weit ich davon weg bin. Da sage ich ja, okay, Jesus, ne? Hat jemand gesagt, es gibt Leute, die liebe ich und es gibt Leute, die liebe ich durch Jesus und es gibt Leute, die liebt Jesus oder so. Aber er tut was in deinem Herzen. Er lebt in dir. Seine Kraft wird in deiner Schwachheit mächtig. Und er verherrlicht sich dadurch in dir, in mir, dass er in dir, in mir liebt. Er lebt in dir und er liebt in dir. Und plötzlich kannst du jemanden mit Freundlichkeit begegnen, wo deine, ja, wie man theologisch sagt, dein Fleisch ganz anders reagieren möchte. Und ich meine jetzt nicht dieses durch die Zähne gepresste Gott segne dich, so im Straßenverkehr oder so, wo man eigentlich was anderes sagen wollte, aber da sitzt irgendwie einer neben einem, der irgendwie, sondern plötzlich verändert sich was in deinem Herzen, das ist das Wunderbare. Ob der andere sich dann verändert auf das hin, was du ihm Gutes tust, das ist letztlich dann nochmal seine Sache. Aber Jesus verändert dein Herz. Und das kann dann auch mein Gebet sein. Herr, ich bin am Ende mit meinem Latein, ich bin am Ende mit meiner Liebe bei dieser Person. Ich kann ihn nicht lieben. Da kommt alles Mögliche hoch. Aber Herr, komm du doch in diese Situation. Du bist ja in mir mit deiner unendlichen Liebe. Und ich gebe dir das Alte, was in mir noch, was ich da wahrnehme, meine Rechthaberei, mein Stolz, meine Herablassung. Ja, letztlich ist ja dann oft, ich stelle mich über den anderen. Und du bist aber mein neues Leben, Jesus. Und lass doch deine Liebe in mir zur Geltung kommen. Ich glaube, es ist ein Gebet, was er gerne erhört. Er legt da nicht den Schalter um von heute auf morgen, aber er führt uns da rein. Und dann, deshalb sage ich das mit der Schuldenfalle, stelle ich fest, wenn ich in der Liebe wachse, dann nur dadurch, dass Jesus mich immer noch weiter mit Liebe beschenkt. Und ich tilge meine Schulden nicht, sondern ich schulde ihm noch mehr und ich empfange mehr und ich kann mehr lieben. Und ich bleibe niemandem etwas schuldig, außer dass wir uns untereinander lieben. So geht das weiter. Also, ich habe das gesagt, im finanziellen Bereich ist es nicht gut, in Schulden und schon gar in eine Schuldenfalle zu geraten. Bei Jesus ist das das Beste, was dir geschehen kann. Ein anderes Wort dafür ist, in Abhängigkeit von Jesus leben. Ja, in dem Bewusstsein, nicht, ich kriege das schon alles alleine hin und wenn mal nicht, dann kommt Jesus mal aus dem Zylinder und hilft mir. Sondern ich lebe Tag für Tag aus dieser Abhängigkeit. Gerade da, wo ich mit herausfordernden Menschen zusammen bin. Ich lebe aus seiner Gnade, darum geht es dabei eigentlich. Und dann kann ich sogar auf Angriffe mit Liebe reagieren. Und das wird Spuren hinterlassen im Leben von Menschen. Ich habe gelesen aus Pakistan. In Pakistan gibt es, ich weiß nicht, 1 Million oder mehr Flüchtlinge aus Afghanistan, zum Teil schon seit Jahrzehnten durch die verschiedenen Bürgerkriege oder den andauernden Bürgerkrieg in Afghanistan. Und viele leben in erbärmlichen Bedingungen, in Flüchtlingslagern. Und dann wurde berichtet von einem Flüchtlingscamp bei Peshawar, wo die Kinder barfuß umherlaufen, sommers wie winters. Und eine christliche Hilfsorganisation hat das wahrgenommen, diese Not, und hat ein paar hundert Paare von Sandalen besorgt. Und dann haben sie irgendwie, hatten sie diesen Impuls, dann nicht zu sagen, okay, wir laden die halt da ab oder verteilen die irgendwie vorm Camp, sondern wir machen was Besonderes draus. Wir werden diesen Kindern zuerst die Füße waschen. Und sie haben aus den Gemeinden, die es da in der Region gibt, freiwillige Helfer zusammengesammelt und sind mit denen zu dem Camp gegangen und haben den Kindern, und vielleicht habt ihr ein bisschen eine Vorstellung, wie solche Füße dann aussehen, wenn du da nicht heute Nachmittag barfuß gelaufen bist, sondern die letzten 3 Jahre oder dein ganzes Leben. Und diese Helfer haben angefangen, diesen Kindern die schmutzigen Füße zu waschen, die Füße zu salben, für sie zu beten und ihnen dann diese neuen Schuhe zu geben. So, einmal vorgespult, ein paar Monate weiter, in irgendeiner kleinen Grundschule da in der Gegend, fragt die Lehrerin die Kinder, wer sind die besten Muslime? So eine Jungschar-Frage, wo man die Antwort immer schon weiß, ne? Wer sind die besten Muslime? Und ein kleines Mädchen meldet sich und gibt nicht die erwartete Antwort. Und das kleine Mädchen sagt, die Kafir, die Ungläubigen. Und der Lehrerin bleibt also das Herz stehen und so, ne, fällt alles aus dem Gesicht und fragt dann, als sie sich gefangen hat, ja, warum das denn? Warum sind die Kafir die besten Gläubigen? Und das Mädchen sagt, ja, die Mudschahidin, die haben meinen Vater erschossen. Und die Kaffee sind gekommen und haben meine Füße gewaschen. Jesus, wir danken dir für deine Liebe, die du uns schenkst. Wir danken dir für deine Liebe, die unser Herz verändert. Und wir danken dir für deine Liebe, die durch uns weiterfließen will, dass sie das Leben von anderen Menschen verändert. Danke, dass du uns so reich beschenkt hast, damit wir andere beschenken. Wir geben dir die Ehre, Jesus. Wir wollen in dieser Liebe leben. Denn du hast uns zuerst geliebt. Amen.